Begrüße euch herzlich. Schön, dass ich heute hier sein kann. Armin hat schon eingangs gesagt, ich bin froh, hier zu sein. Thema Erlangen, nicht weil die Gemeinde an sich kalt ist, also innerlich, sondern wir sind ja aktuell ausgelagert. Ne? In der äußeren Brucker Straße wird kräftig gebaut, da steht was ziemlich Großes bereits, komplett daneben, äußerlich fertig. Aber wir sind ausgelagert in eine katholische Kirchengemeinde in Erlangen. Und da ist es so, dass die Heizung bisher in großer Demut ausgeblieben ist. Das heißt also, es ist wirklich so, ihr seid hier im Paradies. Ist euch das klar mit Heizung? Ja, das ist Steinboden und das sind super liebe Geschwister. Nur die Heizung ist aus. Und ich predige in der Regel oder auch die Musiker mit dicken Jacken, Strickjacken und so weiter. Mützen legen wir vorher ab. Von daher ist es bei euch wow. Schön, dass ihr heizt. Das ist wunderbar. Und wenn ihr mal wissen wollt, wie es anders ist, kommt zu uns nach Erlangen, Sonntag, 17 Uhr. Sehr interessant. Und gesegnet, das ist klar. Ich freue mich, dass ich hier sein kann, weil ich mit euch gern über ein Thema reden möchte, von dem ich ausgehe und behaupte, dass es jeden angeht. Und Armin hat es auch in seiner Weisheit schon auf den Punkt gebracht. Hat denn nicht jeder eine Persönlichkeit, Armin? Selbstverständlich hat jeder eine Persönlichkeit, die habt ihr heute hierher mitgebracht. Ja? Jeder bringt sein Leben, seine ganze Biografie, all die Erlebnisse im ganzen Leben, die bisher waren, die hast du hierher in diesen Raum getragen. Natürlich haben wir alle eine Persönlichkeit und wir behalten auch eine Persönlichkeit. Die Frage ist, wie sie geprägt ist, auf wen sie ausgerichtet ist und von wem sie die entscheidende Nahrung bekommt. Wer sie prägt, wer sie dominieren, wer euch, wer uns lenken und inspirieren darf. Deswegen ist meine Frage, wie kann ich zu einer Persönlichkeit im Sinne Gottes werden? Geistlich ist ja so eine hohe Frage. Was ist geistlich? Was ist eigentlich ungeistlich? Da will ich nicht rein, das ist ein Riesenthema. Wie kann ich zu einer Persönlichkeit im Sinn des Schöpfers und Gottes, Vaters im Himmel, im Sinne seines Sohnes werden? Darüber möchte ich mit euch und mit uns heute weiter nachdenken. Und ich behaupte, dass wir geschaffen worden sind durch Gottes Liebe und mit Zielen. Also keiner ist in die Welt geplumpst, einfach so reingeboren worden und Gott hat gesagt, ups, jetzt bist du ja da. Nee, komm, och, wie siehst du aus? Oder was soll aus dir werden, mein Freund? Jetzt müssen wir mal nachdenken, Jesus, komm, wir setzen uns mal zusammen, was mit diesem oder jenem Menschen wird. Keine Ahnung, gucken wir mal. Jesus hat einen Plan, wie Jeremia hörte. Jeremia 1, bevor ich dich im Mutterleib gebildet habe, hat der Herr ihm gesagt, bevor ich dir eine Form gab, eine Persönlichkeit angelegt habe, die sich entwickeln, verändern, erneuern darf, habe ich dich bereits erkannt. Das heißt, Gott hat dich von Anfang an gesehen oder wie David das im Psalm 139 schreibt, alle Tage meines Lebens, alle Tage sind in dein Buch eingetragen worden, bevor einer von ihnen war. Wow, Gott sieht dich heute und blättert in deinem Leben wie in einem aufgeschlagenen Buch, voller Liebe, voller Leidenschaft. Ihn überrascht nie etwas. Was wir neu nennen, ist ihm bekannt. Was du neu nennst, schockierend oder nicht klar, ist für ihn klar. Wie kann ich zu einer Persönlichkeit Gottes werden? Das hat damit zu tun, dass wir verstehen, wenn wir mit Jesus leben, dass wir geschaffen sind, in Jesus geschaffen sind, um ihn wiederzuspiegeln. Um Jesus wiederzuspiegeln. Ich weiß nicht, wie es dir geht, wenn du morgens in den Spiegel schaust. Ja, Männer müssen sich öfter mal rasieren, müssen uns die Haare waschen, stylen. Du legst dezentes oder mehr Rouge und welche Dinge auch immer auf. Manchmal gucken wir da rein und denken, oh meine Güte, was sehe ich denn da wieder? mein Gesicht oder wie sehe ich heute aus. Aber du bleibst einzigartig. Und unabhängig davon, was du im Spiegel siehst, geht es darum, dass dein Inneres, dein Herz, deine Persönlichkeit lernt. Deine Persönlichkeit, dein innerer Mensch lernt, Jesus immer mehr aufzunehmen oder ihm Raum in dir zu geben und ihn wiederzuspiegeln. Paulus sagt das im Galaterbrief, ich lebe, ja klar. Aber nicht ich lebe letztlich, sondern Jesus lebt in mir. Jesus lebt in dir. Und die Frage ist, wie das Durchdringen, Durchscheinen, wie das Widerspiegeln und Reflektieren kann. Und Paulus schreibt das ja im Römerbrief. Und ich behaupte mal, das gilt euch allen ganz sicher, auch allen, die ihr zu Hause zuschaut, aus Römer 8. Wen Gott erwählt hat, der ist nach seinem Willen auch dazu bestimmt, seinem Sohn ähnlicher zu werden. Okay, also wen Gott auserwählt hat, das seid ihr alle, das sind wir. Das sind alle Menschen, die Gott zu Jesus rufen will, das sind alle Menschen. Denn Gott will, dass alle Menschen gerettet werden und alle zur Erkenntnis der Wahrheit kommen. Es entscheiden sich nur viele dagegen oder sagen, keine Ahnung oder hört mir auf oder das ist das Letzte. Ich bin selber mein Herr. Okay, so kannst du leben. Gott hat was anderes in Jesus, Herrschaftsübernahme, Loslassen deines Lebens und abgeben in die Hände von Jesus. Also wenn du, und du bist erwählt, du bist von Gott im Blick von Anfang an, dann bist du auch dazu bestimmt, seinem Sohn ähnlicher zu werden. Paulus schreibt, gleichförmiger, hinein, mehr hineingebildet, hineingeformt werden. Das ist deine Bestimmung. Das ist ein Angebot. Und die Frage ist, ob du es annimmst. Du bist nicht und keiner von uns berufen, Gott zu werden oder auf den Thron zu steigen. Die Bibel sagt uns deutlich, hey, denkt nicht höher von euch, Freunde, ja, als es dran ist. Das heißt, Jesus ist immer der Herr, er ist der Retter, er ist der Erlöser. Er hat alle Antworten, ihr nicht. Er weiß die Dinge, ihr erkennt Stückwerk, egal wie lange ihr lebt. Du erkennst nie alles und du bist nie alles. Du hast einen bestimmten Teil, mit dem du lebst. Und den sollst du verwalten und darin demütig und damit auf Jesus bezogen sein. Und dann ergibt sich etwas Ganzes, auch in den Gemeinden, auch in deinem Leben, in deinen Beziehungen. Also du bist bestimmt, Jesus ähnlicher zu werden, hineingeformt zu werden in ihn oder ihn immer mehr auszustrahlen. Gott möchte, dass du lernst, immer mehr zu denken wie er, zu fühlen, zu verstehen, einzuordnen, zu begreifen, den größeren Plan zu entdecken. Wir haben oft nur diese Partikel, diese kleinen Einheiten. Gott sieht das Ganze. Von Anfang an sieht er das Ganze. Und er liebt dich wirklich. Wir verstehen es nur oft nicht, dass er uns liebt, weil wir das Einzelne isolieren. Und haben da alle unsere Klischees und Raster oder Lieblingsbibelstellen und da passt vieles nicht rein. Wollen wir ehrlich sein? Vieles in unserem Leben passt da zunächst nicht rein. In meinem Leben ist es so. Wie oft habe ich gesagt, das gibt's nicht, Jesus. Das kann doch gar nicht sein. Ich bete, ich mache, ich tue. Und das kommt anders und zweitens, als ich denke. So und so viel kommt eins zu eins. Ja, da sage ich dann Halleluja und Danke. Und ihr auch. Halleluja und Danke, der Reihenfolge oder Dank und Halleluja. Oder ihr lasst das Halleluja und sagt, hey, okay, schön. Viele Dinge bei mir. Und ich versuche Jesus schon viele Jahrzehnte ähnlicher zu werden. Das heißt, ich versuche das, ich will es annehmen. Ich will ja dazu sagen, denn er will mich ja ähnlicher werden lassen. Ich kann das ja selber gar nicht machen. Das ist nicht meine Leistung, sondern mein, ich lasse es zu. Meine Entscheidung. Aber da gibt es so viele Dinge, die ich verstehe und andere, die ich nicht verstehe. Ähnlicher. Wie geschieht das, dass der Herr uns Jesus ähnlicher, gleichförmiger, hineinformiger macht? Okay, durch die Bibel. Klar. Fällt mir gerade ein Lied ein, das ich als Pimpf oft gesungen habe. Lies die Bibel, bet jeden Tag, wenn du wachsen willst. Kennt ihr das noch? Lies die Bibel, bet jeden Tag, wenn du wachsen willst. Also ohne Bibel, ohne Wort Gottes kannst du weder wachsen noch verändert noch was weiß ich werden. Das Zweite ist natürlich auch die Gemeinde. Die Gemeinschaft von Christen brauchst du. Absolut, überhaupt keine Frage. Ganz wichtig. Und du kannst eigentlich nicht überleben ohne Geschwister. Jesus, ihr kennt das in Markus, diese Aussage, im Rahmen seiner Herkunftsfamilie, da streckt er die Hand nach anderen aus, nach seinen Leuten und sagt, mein Bruder, meine Schwester, meine Familie. Deswegen nennen sich Gemeinden und Christen manchmal Geschwister. Weil Jesus sagt, ey, ihr seid meine Familie, ihr. Und ich bin mir nicht so schade, euch Bruder und Schwester zu nennen. Er, der immer Herr bleibt, immer der Kyrios, der Höchste, sagt, ich bin mir nicht so schade, euch Bruder und Schwester zu nennen. Immer. Nicht nur, wenn ihr vor dem Spiegel gut ausseht oder im Leben irgendwas mal rund hinbekommen habt durch meine Gnade und Liebe. Es gibt noch was anderes und darüber möchte ich mit euch und uns weiter nachdenken, weil es auch in meinem Leben oft vorkommt, wir werden Jesus ähnlicher, indem wir auf Schwierigkeiten stoßen. Ups, nee, komm, oder? Nee, nein, du hast recht, nein. Wir sagen nein. Ich behaupte, so ist es trotzdem. Freunde, Jesus wusste um große Schwierigkeiten. Er kannte Versuchungen, Verletzungen und er musste sie als der Herr, als Gottes Sohn ohne Schuld, ehrlich, ohne Schuld, der schon im Thronsaal war, bevor er Mensch wurde, wir waren es nicht. Der weiß, wie die Engel aussehen und wie der Gesang der Engel wirklich klingt. Wir wissen es nicht. Musste Jesus durch Schwierigkeiten, Versuchung und Verletzung. Gott lässt Schwierigkeiten zu, damit du vertrauen lernst, mein Freund. Gott lässt Schwierigkeiten auch in meinem Leben immer wieder zu, damit du vertrauen lernst. Und du sagst jetzt, ach komm, mein Glaube wächst doch auch so. Ach komm, hey, ich bin doch freundlich. Ich bin begabt. Ich meine es auch gut. Ich gehe sogar in die Gemeinde. Ich moderiere sogar manchmal. Hab die Gitarre und hab eine tolle Stimme. Wow, Kompliment. Oder ich bin in der Technik. Hey, die coolen Jungs da hinten. Und vieles mehr. Ey, komm, mein Vertrauen zu Jesus, das wächst. Ey, okay. Ich behaupte, Schwierigkeiten sind etwas, das dich an eine Grenze führen, manchmal scheinbar überrennen. Und die Frage ist, was du daran tust, was du mit den Schwierigkeiten machst. Und viele verdrängen die. Oder klagen Gott an oder sagen, der andere schuld, ich war es nicht und überhaupt. Oder du machst dich klein. Oder, was sehr oft vorkommt, du gibst dem Teufel an der Stelle Raum, der sagt, siehste, wieder versagt, guck mal an, du hast es wieder nicht geschafft. Schwierigkeiten, keine Vollmacht, keine Autorität. Wo ist denn dein Herr? Und die Antwort, die ist am Anfang gar nicht so einfach, weil Schwierigkeiten de facto manchmal bestehen und länger bestehen bleiben. Schwierigkeiten in deinem Leben sollen dich nie kaputt machen, nie. Und wenn das stimmt und ihr glaubt und wir glauben, was wir gesungen haben, dass er der Herr über allem ist, ja? Wenn wir das glauben, weiß ich immer nicht so richtig, wenn ich ehrlich bin, aber wenn wir das wirklich glauben und wenn wir es anwenden, Glauben heißt anwenden, Vertrauen heißt anwenden, ihm Raum, ihm eine Entscheidung, ihm Atmen in deinem Leben zu geben, im wirklichen Leben. Wenn wir das glauben, dass er über allem steht, dann weiß der Herr doch, wie deine Schwierigkeiten aussehen, wie sie zu nennen sind. Sie sollen dich nie kaputt machen, sie sollen dich näher zu ihm führen. Weißt du, Gott ist immer mehr an dem interessiert, was du bist, wie dein Charakter, deine Persönlichkeit verändert wird, immer mehr daran interessiert, als das, was du tust. Das, was du tust, ist immer eine Folge deiner Persönlichkeit, die Jesus prägen will. Dein Charakter, dein Wesen interessieren den Herrn mehr als deine Taten. Warum? Weil du die Taten hier auf der Erde lässt, deine ganzen Diplome, deine Auszeichnungen und sei dankbar dafür, aber die lässt du alle auf der Erde. Wenn du gerufen wirst, nimmst du nichts an Urkunden und Titeln mit, mein Freund. Nichts. Und dein Haus bleibt auch hier. Und dein Auto sogar auch. Auch die Winterreifen. Und die Sommerreifen. Das kann ich dir jetzt schon versprechen. Die meisten wahrscheinlich. Nein, wir nehmen unsere Persönlichkeit mit. Unser Wesen. Unsere Geschichte. Die nimmst du mit in die Ewigkeit. In Gottes neue Welt. Und das interessiert den Herrn. Denk dran, wie das ist mit dem Weizenkorn, mit den Feldern, die Jesus im Gleichnis beschreibt, die Wogen, der Weizen, der stark ist, ganze Felder, die sich im Wind wiegen und du denkst, ja, wow. Ja, und dann kommt der Herr und das sagt Johannes und dann kommt die Tenne, dann kommt dieser Dreschflegel und er sichtet den Weizen und dann bleibt scheinbar in manchen Teilen deines Lebens im Rahmen der Schwierigkeiten nur ein Häuflein übrig, scheinbar. Das ist die Ernte, das ist das, worum es ging. Wow. Wo ist mein Feld, das vorher so stark aussah? Und Jesus wird sagen, das reicht. Mein Freund, darum ging es. Und vielleicht hast du nur in dem anderen Bereich ein Weizenkorn. Jesus sagt, das reicht, da wird etwas Gewaltigstes draus wachsen. Andere Menschen berühren, vielleicht Hunderte, vielleicht Tausende. Und du denkst, wie mickrig. Schwierigkeiten führen dich immer wieder näher an das Herz Gottes. Ich könnte noch ganz viel dazu sagen. Ich möchte nur ein paar Dinge diesbezüglich ansprechen. Vielleicht noch ein Punkt. Wenn wir Jesus in Gethsemane sehen, dann erleben wir das auch. Ja, der seine engsten Freunde mitnahm, die alle einschliefen, wie immer in Vollmacht, klar, wie auf dem Berg der Verklärung, großer Vollmacht, zick, eingeschlafen, weg. So ist es. Jesus wollte sie mitnehmen, weg. Wie oft schlafen wir, wenn der Herr sagt, komm mit, ich muss mal hier was durchkämpfen. Sei mit mir, kämpf mit mir. Und wir, okay, Herr, ich leg mich erstmal hin. Und Jesus sagt in Gethsemane, ich ertrage das nicht mehr. Nimm den Kelch weg, hol mich heraus. Schwierigkeiten und Schwierigkeiten mit seinen Jüngern, die oft der Chef sein wollten. Schwierigkeiten mit den Pharisäern, Schwierigkeiten ohne Ende. Wir lesen im Hebräerbrief, Jesus lernte an dem. Er lernte an dem, was er litt. Gehorsam. Jesus? Moment. Kann doch gar nicht sein, oder? Er ist der Herr. Er war ohne Schuld. Die Bibel sagt uns, Jesus lernte an dem, was er litt, gehorsam. In Lukas 2 steht am Ende, dass Jesus zunahm täglich an Gunst und Weisheit vor den Menschen, aber auch vor Gott. Ups, nochmal eine andere Predigt. Jesus nahm zu, jeden Tag, an Gunst vor Gott. Jesus kannte Schwierigkeiten, aber sagte, Vater, dein Wille geschehe. Dein Wille geschehe. Letztlich nicht, was ich, sondern was du willst, soll geschehen. Und wisst ihr, das hat seine Persönlichkeit als Jesus der Mensch geformt. Sein Charakter geformt als Jesus der Mensch. Und uns bleibt es auch nicht erspart. Diese Dinge formen uns. Wir können abhauen, wir können Gott die Schuld geben, natürlich. Oder anderen Menschen, das tun wir auch gern. Oder wir stellen uns der Situation im Namen von Jesus und dazu lade ich dich ein. Stell dich im Namen von Jesus deiner aktuellen Situation und glaube, dass er der Herr darüber ist und dich auch darin und dadurch formen kann und wird. Er lässt immer wieder Schwierigkeiten zu und Grenzsituationen, damit du lernst, ihm mehr und mehr zu vertrauen und selber durchbuchstabierst, was es heißt, nicht fallen gelassen zu werden. Manchmal bist du da vielleicht alleine, aber er hält dich. Und Armin, er wird auch dich weiterführen in deinem körperlichen und in deinem Leben in jeder Weise und das gilt euch allen. Versuchungen braucht der Herr, um uns zu formen, damit wir gehorsam zu lernen. Und auch das will ich nur kurz anticken. Auch Jesus kannte Versuchungen, er kannte Prüfungen, Herausforderungen. Wir werden manchmal gereizt, Entscheidungen zu treffen. Und das ist gut. versucht zu werden, provokant oder herausgefordert zu werden, ist noch keine Sünde. Die Frage ist, wie wir mit diesen Versuchungen umgehen. Und da ist die Frage, wie bei Jesus in der Wüste, wen wir mehr anbeten, mit wem wir mehr Gemeinschaft haben. Hast du mehr Gemeinschaft mit deinen Angriffen und deinen Feinden oder deinen Problemen oder mit Jesus? Sagte jemand einmal, sag nicht immer dem Herrn, wie groß deine Probleme sind. Sag doch dein Problem mal eher, wie groß dein Herr ist. Versuchungen werden zugelassen, bei Jesus und bei dir. Prüfungen, du kommst gar nicht umhin. Das kenne ich aus meinem Leben, das kannst du gar nicht ignorieren. Die Frage ist, wie du damit umgehst, aber sie formen dich näher hin in Gottes Herz. Und ein Punkt, damit komme ich in die Schlussrunde der Predigt. Ups, ach nee, aber doch, ich behaupte, dass Gott gebraucht Verletzungen, er lässt Verletzungen zu, er fügt die nie Verletzung aktiv zu. Aber er lässt Verletzungen zu. Er gebraucht sie sozusagen um Vergebung, damit du Vergebung lernst oder es durchbuchstabierst. Verletzungen geschehen im Leben. Es ist völlig naiv und ich glaube keinem einzigen, der mir sagt, das kenne ich gar nicht. Und zwar in beide Richtungen. Du verletzt und du wirst verletzt. Wir sind Täter und Opfer, das ist die Realität. Und manchmal meinen wir es perfekt gut, nach unserem Denken und tun dem anderen dennoch weh. Ich kenne das auch aus meiner Ehe. Bin ja jetzt gleich 37 Jahre verheiratet und wie oft habe ich gedacht, wirklich ehrlich, ey, das mache ich jetzt richtig gut. Und ich meine das wirklich ehrlich. Und irgendwann habe ich gemerkt, ey, es war leider wieder doch gemischt. Und ihr kennt das auch. Das ist die Herausforderung der Beziehung. Und du musst nur jemand lang genug kennenlernen, mein Freund. Du musst nur lang genug mit jemandem zusammenleben, auch in der Gemeinde oder wo auch immer. Und da sind manche Verletzungen unausweichlich. Die Frage ist, wie du damit umgehst. Menschen werden schuldig einander. Und deswegen ist dieses wunderbare Wort im Vaterunser auch, vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern, ein zentrales Wort. Herr, vergib uns, aber wir vergeben auch all denen, die uns wehgetan haben. Ich behaupte, das ist die schwerste Übung. Das tut weh oder geht an die Substanz. Gott will Verletzungen nicht, aber sie passieren. Und auch das siehst du in Jesus. Er wurde geschlagen, ja, er wurde verraten, sogar sein engster Kreis, die Jungs, die hier die großen Worte rausgehauen haben. Mit dir werde ich, Petrus, ja, ins Gefängnis und verraten ihn, verfluchen sich, verkaufen ihn und wahrscheinlich tausend Dinge mehr. Fragen in Demut, wer hat den rechten, wer hat den linken Platz? Wer kann den Kelch oder wer kann irgendwas noch ausgezeichnet und irgendwo toll mittragen? Und Jesus sagt immer nur, ihr habt keine Ahnung, wovon ihr redet. Oh, Freunde. Wie hat Jesus auf das reagiert, was man ihm an Verletzungen beigefügt oder zugefügt hat? An wirklichen Schlägen, an wirklicher Kreuzigung. Er hing da letztlich am Kreuz von Golgatha. Das war die Grundlage unserer Hoffnung und ist sie noch. Jesus am Kreuz mit der Dornenkrone voller Blut, entkräftet, entwürdigt. Und wahrscheinlich hätten viele von uns gesagt, der Allerverachtetste. Und Gott kann ihn gar nicht lieben, denn sowas lässt Gott nicht zu. Das hat mit Gott nichts zu tun. Nein, aber Gott hat es zugelassen, was Menschen ihm antaten, damit sich was erfüllt. Damit ihr, damit wir Jesus näher kommen, dem Vater wirklich ohne Angst entgegengehen können. Was sagt denn Jesus am Kreuz? Was rief er aus? Und Herr, nun schlag zurück. Und nun zeig es ihnen, was sie mir angetan und dir angetan haben. Er sagte, Vater, vergib ihnen. Vater, vergib ihnen, denn sie wissen nicht, was sie tun. Wann hast du das in deinem Leben über einen Menschen zum Herrn getragen? Vergib ihr und ihm, denn sie wissen nicht, was sie tun. Und zwar nicht hier so, Und dann gib doch mal hinten noch die klare Strafe rein, sondern vergib. Denn Jesus hing am Kreuz als jemand, der alles getragen und alles vollbracht hat, voller Liebe und Leidenschaft. Und das war sein Votum. Vater, vergib ihnen, denn sie wissen nicht, was sie tun. Du kannst eigentlich nur vergeben und Vergebung lernen und Jesus hier ähnlicher werden, wenn du auch verletzt bist. Ich denke, aus den tiefsten Verletzungen können die größten Stärken kommen. Deine stärksten Erlebnisse mit Jesus. Und wenn ich sage, Verletzung und Vergebung, dann meine ich nicht, dass du sagst, es hat ja gar nicht wehgetan. Manche machen sich dann immer selber wieder so klein. Ah, ich bin ja selber schuld. Und ja, natürlich, ich habe dazu auch beigetragen. Ach, und es tut ja gar nicht so weh. Und jetzt habe ich mich mal nicht so. Darum geht es nicht. Vergebung heißt, so wie Jesus am Kreuz, zu verstehen, zu bejahen. Es tut manchmal unglaublich weh. Es hat mich scheinbar entwürdigt. Ich war da wie nackt. Ich habe geblutet. Das sind Verletzungen. Und es tut weh. Und es ist ungerecht. Und es ist mies. Und es ist wahrscheinlich sogar böse. Es wird nicht negiert und klein geredet. Der Punkt ist nur, dass du dein Recht auf Rache weggibst und sagst, Vater, vergib du. Kümmere du dich um die ganze Sache. Ich vergebe mein Recht auf Rache an dich. Ich gebe es ab. Ich gebe es ab. Vielleicht noch der Punkt, es ist wichtig, dass wir den Unterschied zwischen Vergebung und Vertrauen verstehen. Vergebung heißt, du lässt es jetzt los. Du ziehst das Gift aus der Vergangenheit und aus dem Schmerz. Vertrauen muss wachsen. Vergebung heißt nicht, dass du sofort wieder ins offene Messer läufst. Vergebung, da kann ich dich nur ermutigen, sprich sofort aus. Im Namen von Jesus. Vertrauen muss wachsen und manchmal musst du sogar eine Grenze zu anderen setzen. Es muss wachsen, es braucht Zeit. Erkenne den Unterschied zwischen Vergebung und Vertrauen. Viele kennen ihn nicht und werden sofort wieder verletzt und wissen gar nicht, wie sie damit umgehen sollen. Ich möchte dich einladen, das zu verstehen. Eine von Gott geprägte Persönlichkeit, sie spiegelt Jesus wider. Sie lernt ihn wieder zu spiegeln, nicht nur durch die Siege und Erfolge. Schön wär's. Nicht nur durch die Heizung und durch alles, was wir haben. Und wir haben unendlich viel. Sondern so oft durch Schwierigkeiten, Versuchungen und Verletzungen. Versuchungen, Schwierigkeiten und Verletzungen und alles das kennt Jesus. Alles das hat er bereits auf sein Herz genommen. Alles das hat er für dich getragen, damit du ihm ähnlicher wirst. Und er auch hier dein Herr, Heiland und Begleiter sein und bleiben darf. Und deswegen dürfen wir sagen, Herr, ich vertraue, dass du mich kennst und über allem stehst. Und ich bekenne, dass du mein Herr und Heiland bist. Ich erkläre in deinem Namen, Herr Jesus, dass mich nichts und niemand aus deiner Hand reißen kann. Und ich lasse bewusst mein Leben in deiner Hand. Ich wünsche euch, dass ihr in den nächsten Tagen und Wochen erlebt, wie das Licht von Jesus sich in euch und durch euch mehr ausbreitet. Ich wünsche euch, dass ihr erlebt, wie er euch spürbar neu umarmt und sagt, all die Dinge der letzten Wochen und Monate, die ihr nicht zueinander bekommen habt, auch die Krankheiten, auch die Kämpfe, sind unter meiner Kontrolle gewesen und es wird gut ausgehen. Es wird gut enden und ihr werdet stärker, ihr werdet mutiger und ihr werdet mir ähnlicher dadurch. In dem Sinne möchte ich euch sehr segnen und euch viel Hoffnung wünschen. Amen. Wir hören, glaube ich, ein paar Takte.